Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Bist du schon aufgeregt, weil es wieder nach Pirna geht?
Ja, das ist immer so lustig, weil es gibt ja so SchriftstellerInnen, die sind mega viel unterwegs und machen ganz viel Lesereisen oder sind grundsätzlich viel engagiert, auch im Veranstalten und besuchen alles Mögliche selber und so weiter. Und so bin ich nicht. Ich bin immer zu Hause,
das heißt, jede Fahrt ist eine Aufregung.
Ja, ich finde schon, also so ein ganzes Wochenende weg zu sein, finde ich schon aufregend. Im Vulkan.
Lynn, was haben wir Neues?
Naja, es ist nichts Neues, es ist ein alter Hut, aber keiner kann mehr richtig lesen. Habe ich neulich wieder festgestellt.
Schreibschrift kann auch keiner mehr, wollte ich auch mal dazu sagen. Bei Schreibschrift fragen sie sich aber gerade, ob man die überhaupt braucht. Ja. Ich habe jetzt gelesen, es gab so eine Studie, dass man mal verglichen hat und man kann mit Schreibschrift nicht schneller schreiben als mit Druckschrift.
Ja.
Also insofern, wofür braucht, also ja.
Schreiben ja, wie, egal, würde ich sagen. Aber genau, es ist ja nach wie vor so, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen mehr, weil Zahlen vergesse ich immer schnell, aber ich habe einen Artikel gelesen und es ist so sinngemäß irgendwie fast ein Viertel der Leute können nach der Schule halt nicht richtig lesen und schreiben.
Nach der Grundschule oder generell nach der Schule?
Generell nach dem Abschluss. Und das ist halt wirklich ein Problem.
Heftig, ja.
Jetzt nicht mal, wenn wir hier über Literatur sprechen, ne, sondern auch einfach mal so Behörden, Ämter und solche Sachen, Ärzte, was weiß ich, es ist halt einfach schwierig ohne ein Schriftverständnis, ein gutes. Aber für uns als Buchmenschen ist es natürlich auch irgendwie, ja, also ich finde es schon schade, weil ich immer so denke, etwas, das mich so arg begeistert, ich würde das so gern für andere auch würde gerne, dass andere das auch haben. Und da liegt, glaube ich, auch der Schlüssel, weil es gab jetzt in der Zeit einen Artikel, da haben verschiedene Leute so ein bisschen gesagt, wie kann man denn wieder Spaß am Lesen haben? Und ich fand das jetzt nicht so wahnsinnig spannend, was da stand, habe aber dann nochmal gedacht, warum ich eigentlich oder was ich denke, was hilft gegen diese Leseunmut. Und vielleicht ist das naiv, das kannst du mir dann gerne gleich auch mal sagen, aber ist nicht Begeisterung immer das, was ansteckend ist? Und ich habe so viele verbissene Leute vor mir, die ganze Zeit so darüber sich beschweren, dass niemand mehr liest, aber wenn ich das höre, habe ich auch keine Lust zu lesen, sondern irgendwie sollen doch einfach Leute, die es lieben, irgendwie darüber reden. Und für mich funktioniert das total gut und ich merke auch, dass das also für mein Kind eine Riesenrolle spielt. Wenn wir nach dem Kindergarten heimkommen, lesen wir auf der Couch manchmal anderthalb Stunden einfach und gerade bei schlechtem Wetter und es ist einfach schön und kein Problem und die Begeisterung und alles ist da und so geht mir das in den Workshops. Du hattest Pirna erwähnt, da sind die Leute unheimlich dankbar und glücklich und ich würde mir so wünschen, dass die Begeisterung die Lösung und der Schlüssel ist.
Ja, ich finde, das geht mir auch oft so, wenn ich zum Beispiel, wenn Leute, die man mag oder so, ne, auch im öffentlichen Raum oder so, wenn die Bücher empfehlen oder so, dass man dann manchmal, wenn man so eine begeisterte Rezension hört von jemandem und zwar gar nicht so unbedingt so eine Literaturkritik, alles ordentlich abgewogen, sondern einfach wenn es so durchscheint, wenn bei Leuten so die Begeisterung für ein Buch durchscheint oder so, dass das manchmal so das beste Argument ist, irgendwie ein Buch in die Hand zu nehmen. Ne?
Mhm. Ja, das stand auch in der Zeit, jetzt zitiere ich doch mal was da draus, beziehungsweise komme nochmal drauf zurück, Dua Lipa macht das wohl. Also eine der größten MusikerInnen wahrscheinlich, kenne ich mich nicht aus, aber ein sehr bekannter
Macht das
Name.
Wohl, Lynn. Ja, die macht das.
Die hat auch einen Blog und da empfiehlt die eben auch immer regelmäßig, ich glaube einmal im Monat ein Buch.
Diese Buchclubs. Emma Watson hat damit ja, würde ich sagen, mit fast angefangen vor einer Weile schon. Die ist dann so ein bisschen rausgegangen wieder. Aber das war auch ein Riesending irgendwie. Und das ist so dieses, also es gibt dieses Modell ganz häufig, dass man sozusagen im Internet sagt, okay, wir einigen uns jetzt auf das, so wie auch so ein Leseklub funktioniert, nur halt viel größer quasi. Und dann lesen halt alle dieses Buch und dann gibt es auch oft, also bei Dua Lipa gibt es dann tatsächlich auch oft Interviews einfach
mit den Autoren, das habe ich auch gelesen. Und was mir auch gleich einfällt, Hörbücher haben trotzdem auch Hochkonjunktur. Also ja, Geschichten ja. sind das immer
auch,
noch ein Riesen.
Ja, das meinte ich auch. Also wir hatten uns da ja bei Thomas Mann auch drüber unterhalten. Ne? Ich finde diese, irgendwie hast du auch so das Gefühl, so die Zeitungen müssen das auch einmal im Jahr irgendwie wieder aufgreifen, dass es jetzt ganz schlimm wird. Und was man dagegen tun kann, das ist natürlich auch irgendwie was, damit kann man gut Seiten füllen, um es mal böse zu sagen. So, ne? Da kannst du dann so eben wie dort dir noch Lösungen dagegen suchen. Aber ich glaube, dass das Thema Analphabetismus oder nicht, dass die Schulen sozusagen die Grundfähigkeiten nicht gut genug beibringen, ist auch nicht ganz zu vergleichen mit irgendwie Lesen oder so. Weißt du, die Begeisterung für Literatur und sowas, die ist trotzdem da und die ist auch bei einer jüngeren Generation da und sozusagen.
Und ich finde, du hast gerade nochmal was Wichtiges gesagt, dass an Schulen nicht mehr das Lesen richtig vermittelt werden kann, liegt ja nicht an der Literatur. Das liegt ja an den Schulen. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, die Schulen machen
nee,
so viele
voll,
Fehler.
Nee, voll, aber genau, das sind andere Sachen.
Keine
also das
Ressourcen.
Sind, ja, voll. Es ist eben nicht irgendwie so, manchmal klingt das auch so, als ob es jetzt noch mehr Stars bräuchte, als ob jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland, wer auch immer. Ich bin mit deutschen Prominenten nicht so firm.
Udo Lindenberg,
Helene Fischer, alle müssen jetzt Buchclubs machen, damit die Kinder Lust kriegen zu lesen. Ich meine, die Kinder interessieren sich für die auf keinen Fall. Aber,
ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder völlig vorbei.
Nina Schuber braucht einen Buchclub. Die hat jetzt auch einen Podcast, die soll jetzt auch noch einen Buchclub machen. Und alle anderen auch. Und dann geht das. Also ich finde so manchmal so dieses, als ob Bücher an sich keinen Spaß machen könnten, als ob man die irgendwie quasi so auf 15 Silbertabletten irgendwo reinschmuggeln muss, damit dann Leute da Spaß dran kriegen. Ich glaube auch, das ist einfach, das sind so zwei Themen,
richtig, und
die sind nur so bedingt miteinander
im Zusammenhang.
Die hängen
bedingt zusammen, was aber ganz wichtig ist, einfach nochmal mir jetzt so zu sagen am Ende, wir brauchen Geld für Bildung. Und sonst vorher wird sich das Thema nicht ändern. Das hat mit den Büchern nichts zu tun. Die Leute brauchen Geld, um ihren Job gut zu machen. Weil es gibt fantastische Leute, die einen fantastischen Job in Schulen machen.
Und was mir nochmal auffällt, ist, wenn man mit seinen Kindern viel lesen will, ich meine, das ist auch sehr offensichtlich, aber Bibliotheken sind einfach schon unfassbar fantastische Orte. Und in der Regel kannst du ja auch in Bibliotheken Bücher sogar bestellen. Also wenn es die nicht gibt, kannst du mal zumindest fragen, ob die Bibliothek die anschaffen will. Und es ist einfach so, also ich gerade so im Alltag so dieses, dass man einfach so einen Stapel ausleihen kann und dann immer wieder auch neue Literatur oder auch mal was probieren kann, wo man denkt, ich habe keine Ahnung, wie das ist, aber vielleicht gefällt es dem Kind sozusagen. Das ist einfach auch so eine Struktur, die es ja doch eigentlich in sehr, sehr vielen Orten gibt, auch in kleineren Orten oder sowas. Ne? Also es gibt ja die Möglichkeiten. Aber noch was, Lynn, ich habe noch eine Neuigkeit. Virginia Woolf ist back. 80 Jahre nach ihrem Tod hat sich ein noch unveröffentlichter Text von Virginia Woolf gefunden. Der heißt The Life of Violet und den hat sie mit 25 Jahren geschrieben, als sie selbst noch vor allem für Zeitungen schrieb. Also da war sie noch nicht, war sie sich selber noch gar nicht sicher, ob sie Romanschriftstellerin wird. Und hat sich zumindest auch in der Öffentlichkeit nicht als solche begriffen. The Life of Violet besteht aus drei komischen Geschichten über eine Riesin namens Violet. Der ist literarisch experimentell, so ein bisschen Fantasy mit dabei. Und es ist eine Hommage an ihre Mentorin Violet Mary Dickinson. Und geschrieben ist es aus der Perspektive, irgendwie passt das, finde ich, auch zu Wolf, eines inkompetenten männlichen Biografen, der versucht quasi über diese Riesin zu schreiben und mit was die sich so rumschlagen muss. Und diese Riesin muss sich mit allem Möglichen rumschlagen, hat aber den großen Vorteil, dass sie eben so groß ist und deswegen quasi die Probleme, die sich ihr als Frau stellen, unter anderem dadurch auch ein bisschen durch ihre Höhe lösen kann. Das Ganze klingt also sehr lustig und die Fundgeschichte ist so, dass die Professorin Urmila Seshagiri recherchiert hat zu Woolfs Memoir A Sketch of the Past, also die wollte da einfach eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben und ist nach Longleat House in Wiltshire gegangen. Und dort lebte, also das ist sozusagen im Besitz von so einer Adelsfamilie, glaube ich, und die hatten halt Kontakte, also die Vorfahren aus dieser Familie hatten Kontakte zu Virginia Woolf, die waren gut befreundet. Und deswegen lagerte bei denen halt auf dem Dachboden noch in Anführungszeichen Zeug rum, was Virginia Woolf da halt irgendwie mal deponiert hatte oder denen mal gegeben hatte. Und diese Professorin beschreibt das dann in einem Artikel in der Times. Ich habe das mal so einfach nur grob übersetzt. Es ist jetzt nicht besonders schön, aber ich folgte der Archivarin diese große Treppe hinauf, behängt mit großen Porträts der Ahnen des Hauses in einen Lesesaal. Sie gab mir eine cremefarbene Box und als ich den Deckel öffnete, lag da dieses Manuskript von Virginia Woolf kostbar eingebunden. Und das ist einfach sozusagen ein Typoskript gewesen, was dann da lag. Und das hat sie dann eben jetzt zur Veröffentlichung gebracht. Es war schon tatsächlich in der Forschung klar gewesen, dass es diesen Text gegeben hatte, also dieses Life of Violet, man wusste, dass es das gibt, aber es gab davor halt nur einzelne Seiten und nicht ein komplettes und deswegen dachte man in der Forschung dann immer so ein bisschen so, ja, das ist halt eine von vielen Versuchen, die sie zu der Zeit halt unternommen hat und das hat sie dann aber wieder verworfen und insofern ist es auch nicht interessant und dann kam halt ihr erster Roman raus, also quasi eine Übung, die zu nichts geführt hat. In Wirklichkeit hat sie das Buch aber eben komplett bearbeitet und fertiggestellt und das ist auch ihr erster längerer fiktionaler Text, den sie so fertiggestellt hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass man den Text jetzt neu angucken muss, weil der wurde dann halt so abgetan als sowas, ja, irgendwie halt so eine Geschichte, die sie selber auch nicht so ernst genommen hat, hat sie aber offensichtlich eben schon. Und da musste ich so ein bisschen dran denken, du hast ja von Thomas Mann erzählt und seinem Freund und wie dieser Freund so von der Forschung so an den Rand gedrängt wurde, so nach dem Motto, so ein Typ, der sich da so anhängt an Thomas Mann. Und bei dieser Mentorin gab es eine ähnliche Entwicklung, die, ich hatte den Namen schon gesagt, Violet Mary Dickinson, und die war für Virginia Woolf halt total wichtig, wird aber von der Virginia Woolf-Forschung immer so ein bisschen an den Rand gedrängt sozusagen, hatte aber eine extrem wichtige Rolle und das zeigt eben dieser Text, wenn der erste längere Text, der komplett gewidmet ist, ne, und ganz viel von dieser Beziehung darin verarbeitet wird, die Virginia Woolf mit dieser Mentorin hatte und ja, es ist irgendwie interessant, die hat sich, also Virginia Woolfs Eltern sind relativ früh gestorben und die war eine Schwester der älteren, eine Freundin der älteren Schwester von Virginia Woolf und hat sich dann um Virginia Woolf gekümmert, hat ihr geholfen, hat die ersten Texte von ihr gelesen, hat sie bestärkt, hat ihr Rückmeldungen gegeben und hat auch dafür gesorgt, dass Virginia Woolf einen Verleger gefunden hat. Also wirklich eine extrem zentrale Rolle, gerade für eine schreibende Frau, ne, in einem Betrieb, der auf Frauen einfach nicht so ausgerichtet ist und es denen auch viel schwerer gemacht hat. Insofern, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
Was für eine schöne Geschichte.
Ja, oder? Und eine Frage zum Schluss, findest du, also magst du das? Magst du diese ersten Texte, wenn das veröffentlicht wird, zu lesen? Es gibt's ja immer wieder, ne? Mhm. Fitzgerald kann ich mich als letztes dran erinnern, obwohl das auch schon eine Weile her ist. Liest du sowas gerne oder sagst du dann, naja, also das ist jetzt eh nicht Miss Dalloway im Fall von Virginia Woolf, das kann es gar nicht sein, also.
Ich mag es eigentlich schon gern, weil manchmal finde ich, dass so frühe Texte auch so eine, also die wissen noch nicht manchmal so sehr, was sie richtig machen und stellen es dann auch noch nicht so aus, sondern es passiert so nebenbei, weißt du, was ich meine? Das mag ich manchmal. Ich kann jetzt aber natürlich nur von Autorinnen sprechen, wo ich vermeintliche frühe Texte kenne, ohne zu wissen, ob da nicht auch der Fall vorliegt, dass es noch viel frühere gibt. Also
ja, ja,
was
ja.
sind die frühen
ja,
Texte,
ja,
wann fangen die an?
Voll.
Wenn ich auch so an meine frühen Texte denke, also ich sage jetzt mal früh im Sinne von vor meiner ersten richtigen Buchveröffentlichung, dann denke ich manchmal schon so, hätte ich mich nicht noch zurücknehmen sollen, noch warten sollen oder zum Glück wurde das und das nicht veröffentlicht, aber gleichzeitig frage ich mich manchmal, klingt hier nicht auch, und da sind wir schon wieder bei Thomas Mann, auch so ein Geniebedürfnis an, im Sinne von, also dass man das eigene Rezeptions, also zur Rezeption mögliche Werk freigegeben kontrollieren will. Ja, dass man sagt, ich möchte die Kontrolle haben darüber, worüber gesprochen wird und das fand ich eben noch nicht so gut. Es ist aber eigentlich voll wichtig für das Ganze, die ganze Entwicklung und da vielleicht auch stolzer drauf zu schauen, als man das häufig macht.
Ja, mir geht es auch so, dass ich finde, dass man bei ersten Texten so eine Art Einblick in den Kopf noch kriegt. Ich finde, danach ist es oft so, wenn dann der Stil schon so vollendet ist und sowas, bist du auch ein bisschen ausgeschlossen aus dem Kopf des Autors oder der Autorin, finde ich. Du, weil dann ist alles so meisterhaft gemacht und das ist, du wirst da halt so durchgeleitet und jemand nimmt dich an die Hand oder zeigt es dir, wie es so ist. Und selbst wenn du selbst viel mitdenken darfst, dann ist es aber auch schon so gebaut, dass es so, ne, dass du ja da so reingeladen wirst in den Labyrinth oder was auch immer, je nachdem, welchen Stil du hast, der ist dann da. Und ich finde, bei ersten Texten, und mir geht's auch ganz krass bei ersten Filmen so, da siehst du noch, wie die noch manchmal Fehler machen und so. Und dadurch siehst du so ein bisschen, wie so dahinter
ja, und
siehst, wie arbeiten die, was interessiert die, was versuchen die darüber zu bringen. Und du siehst sozusagen diesen Prozess noch. Und das finde ich gerade von Leuten, die man halt bewundert oder die man mag, total spannend. Also das macht für mich total viel Wett von dem, was dann professionell vielleicht noch nicht so so krass ist. Und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt. Ich habe dann mal gegoogelt und in Deutschland steht hier noch gar nicht so viel darüber, dass das rauskam. Es gab keinen Artikel und nix. Aber ich denke, das wird nicht lange dauern, bis irgendein deutscher Verlag, beziehungsweise der deutsche Verlag, wahrscheinlich ist das Fischer, glaube ich, in dem Fall bei Virginia Woolf, einfach dann das auch veröffentlicht.
Die helle Kammer. Josef, du hast dir die Longlist für den Booker-Preis genauer angeschaut und ein bisschen was mitgebracht.
Ja, und zwar haben wir uns mal damit beschäftigt, oder wollte ich mich auch mal damit beschäftigen,
das
welche Bücher.
Das königliche Wir, ne?
Das königliche Wir, aber ich meine, bei uns stimmt's auch, ne? Aber welche Bücher sind denn schon auf Deutsch übersetzt? Es gibt, die Liste ist nicht vollständig, weil zum Beispiel David Sallai, dem sein neuer Roman, der auch auf dem Booker Prize, der sogar gute Chancen hat auf den Booker Prize, der wird jetzt zum Beispiel im Oktober veröffentlicht. Also es kommen immer noch welche nach natürlich und manche werden halt auch veröffentlicht, weil sie auf der Booker Preisliste stehen. Also da werden jetzt deutsche Verlage zugreifen. Aber es gab eben schon drei Bücher, die schon unabhängig von der Nominierung auf Deutsch da sind und über die wollen wir heute reden, die sind alle relativ dünn. Und Lynn, du kannst eigentlich sagen, mit was wir anfangen. Es gibt einen Krabbenfischer, es gibt einmal eine Journalistin-Geschichte mit einem Goldbarren und wir haben eine Schauspielergeschichte, Schauspielerinnengeschichte.
Okay.
Was machen wir?
Wir machen auf jeden Fall den Krabbenfischer zuerst. Das ist der Outsider hier.
Der Krabbenfischer ist der Outsider, aber von allen dreien. Und das muss ich leider mal direkt vorwegnehmen, das beste Buch. Und zwar gehen wir nochmal ins Meer zurück, Lynn. Wir haben ja unsere Meerfolge noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, dieses Buch hätte dir auch sehr gut gefallen. Aber gehen wir erstmal zum Autor. Benjamin Wood wurde 1981 in Surrey geboren. Er unterrichtet am King's College in London kreatives Schreiben, hat in England schon einige Preise einheimsen können und insgesamt 5 Bücher veröffentlicht. In Deutschland ist der Krabbenfischer aber sein erstes Buch, das erste, was übertragen wird und ich hoffe, da folgen jetzt die anderen auch. Ganz toll übersetzt von Werner Löcher, ja, Löcher Lawrence. Und worum geht's? Thomas Flett ist die Hauptfigur, ein junger Mann, Anfang 20 und arbeitet als Krabbenfischer in Long Ferry. Das ist ein fiktiver Ort an der englischen Küste. Und er lebt mit seiner Mutter zusammen. Seine Mutter ist Mitte 30. Von den Beschreibungen dachte ich erst, sie wäre irgendwie 60 oder 70. Aber diese Figuren sind einfach vom Leben schon so gezeichnet, so runtergekommen, so runter, auch runtergedrückt vom Leben, sage ich mal, dass sie alle viel, viel älter sind, als sie scheinen, so, ne? Das hatte man ja früher auch, dass die Leute viel früher gestorben sind und sowas, weil die Arbeitsbedingungen so heftig waren. Und
da
das ist halt bei dem
Memes,
auch so.
Gibt es da auch Memes dazu, heute 30 sein?
Ja, genau.
In den 30ern 30
ja.
sein.
Dementsprechend ist, wenn wir mit, also es ist ein personaler Erzähler und wenn wir mit diesem Thomas Flett mitgehen, dann hat er dieselbe Haltung zum Meer, zu seiner Arbeit, zu dem, was man vom Leben erwarten kann oder auch nicht erwarten kann, wie sein Opa. Also, ne, da ist sozusagen so, eher so Teil, man ist Teil einer Tradition und man denkt auch in diesen Zügen so, da ist nichts Junges, Frisches oder sowas und so ist es halt auch im Zusammenspiel mit der Mutter eben, ne? Und genau, der Roman spielt in den 60er Jahren aber und die anderen Fischer ziehen also schon mit Motorschleppern los. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie 18. Jahrhundert, sondern der Typ macht das wirklich so als Letzter. Und der macht das halt, weil sein Opa hat es ihm halt so beigebracht und er macht es jetzt halt, aber alle anderen machen schon was komplett anderes. Und er kriegt auch eigentlich kaum noch was raus mit seinem Pferd und seinem Kahn, den er da, der zieht quasi, der geht mit dem Pferd ins Meer und zieht dann die Krabben mit so einem Netz, was hinter dem Pferd herkommt, zieht er die raus. Und da kommt halt nicht viel zusammen, wenn die anderen mit Motorbooten losfahren. Es ist ein sehr enges Umfeld, in dem der lebt. Sein Vater, Thomas' Vater, war nicht mit der Mutter verheiratet. Das war eine Schande. Die haben das Baby zusammengekriegt. Dann wurde der Vater aus dem Dorf geprügelt vom Großvater. Und der Großvater hat die Tochter, die quasi unehrenhaft, die mit Schande befleckt war, in Anführungszeichen. Aber wir sind jetzt hier in dieser sehr engen Welt des Dorfes, hat der Großvater aufgenommen und hat dann dem Enkel eben sein Handwerk beigebracht.
Aber ganz kurze Feststellung. Finde ich ja erfrischend, dass es nicht andersrum gewesen ist. Also ich kenne ja auch noch so Geschichten, dass die schwangere Frau dann davon gejagt wird.
Ja, voll. Nee, in dem Fall nicht. Da sagt der Großvater, also der kümmert sich und da sind die ihm auch dankbar halt für und nehmen dann, sage ich mal, ja, dieses sehr patriarchalische, harte des Großvaters auch einfach so hin, ne, und sind froh, dass sie so in dieser Familie sind. Aber ist eine interessante Beobachtung, weil vieles ist so ein bisschen gegen das Klischee oder unterläuft so das Klischee in dieser Geschichte. Wir haben also diese Figur, wir sehen der beim Arbeiten zu und dann kommt eine andere Figur rein. Und das ist Edgar Acheson, das ist ein Regisseur und der ist das Gegenteil von, ich arbeite hier jeden Tag, ich gehe morgens hin, ich will abends mein Essen und dann gehe ich schlafen und morgen muss ich mich wieder ums Pferd kümmern und ich darf auch nicht zu nett zum Pferd sein, weil das Pferd ist zum Arbeiten da und nicht hier jetzt irgendwie, ne, so dieses, wo man so sehr, ja, in seinem Leben halt so feststeckt, da kommt der jetzt halt hin, voller Pläne, bisschen chaotisch, der bezahlt den Thomas als Berater und sagt, ich will hier einen Roman verfilmen und das ist perfekt hier vorm Meer und du kennst dich mit dem Meer so gut aus, du kannst dann unser Team beraten und wir drehen ja den größten Film überhaupt und du kriegst hier gleich mal 100 Pfund, was irgendwie für diesen Thomas unfassbar viel Geld einfach ist, ne?
Unglaubliche so, Konstellation.
Eine unglaublich richtig gute Konstellation und die spielt in wenigen Tagen und gibt eine ganz interessante Einteilung, die dir vielleicht auch gefallen dürfte, und zwar nach Niedrigwasser, weil immer wenn Niedrigwasser ist, können sie rausfahren und dann gibt's einfach erstes Niedrigwasser, zweites Niedrigwasser, drittes und bei diesen Fahrten sozusagen ins Meer wird eigentlich alles erzählt, so, ne? Also es ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Erstmal ist Thomas allein bei seiner Arbeit, das ist das erste Niedrigwasser, dann geht er mit dem Regisseur da raus, da passieren auch echt krasse Sachen und das dritte Mal will ich quasi an dieser Stelle gar nicht verraten.
Mhm.
Man könnte es auf die Prämisse runterbrechen, was passiert, wenn ein Mensch, dem beigebracht wurde, vom Leben nichts Großes zu erwarten, mit der großen, weiten Welt konfrontiert wird. Sogar nicht nur mit der großen, weiten Welt, sondern mit diesem Bigger Than Life des Kinos, ne?
Ja.
So. Und was passiert dann und was passiert mit beiden Figuren auch? Ja, ich muss sagen, diese Sprache ist einfach unfassbar, weil, kennst du das, wenn eine Sprache so richtig, wenn man merkt, die passt einfach haargenau zu der Figur, über die da erzählt wird? Das heißt, wenn dieser Thomas Flett nachdenkt, dann denkt er genau in den Begriffen nach, die zu seiner Welt passen. Dann haben die Begriffe, die Metaphern, haben immer irgendwas mit dem Meer zu tun, mit seiner Arbeit, aber sehr, sehr passend einfach. Das ist das eine, was mir einfach immer wieder aufgefallen ist. Und das andere ist, dass die Mutter-Sohn-Beziehung da drin richtig, richtig gut beschrieben wird. Also es gibt, die leben halt auf engstem Raum. Es gibt eigentlich viel zu wenig Privatsphäre für beide. Das spielt dann auch immer wieder so eine Rolle. Und da gibt es so eine, und beide mussten sich halt mit ziemlich viel abfinden und haben deshalb in manchen Bereichen halt nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie so eine Nähe miteinander aufzubauen. Und gleichzeitig haben sie aber eine unfassbare Nähe, die aber nicht so funktioniert, wie man sich es heute jetzt vorstellen würde, wie man jetzt nah mit seinen Kindern ist. Und das Buch ist einfach eine absolute Entdeckung. Und ich habe, glaube ich, noch am Ende eine Stelle, die ich dir vorlesen könnte, damit wir mal, ich dachte, wir können bei allen Büchern mal kurz in den Ton reinhören. Er war 15, als sein Grandpa den ersten Kollaps hatte. Seine Ma fand den alten Mann, wie er mit dem Gesicht nach unten auf dem Badezimmerboden lag. Sie schrie, Thomas, lauf und hol den Doktor. Und er rief ihn von den Nachbarn aus an, die ganz benommen in ihren Schlafanzügen dastanden. Es sei nur ein kleinerer Schlaganfall, sagten die Ärzte, als Bob im Krankenhaus lag. Sie nahmen an, er werde sich mit der Zeit schon erholen, wenn er ausreichend Bettruhe hielt und einige seiner Gewohnheiten änderte. Nun, 2 Wochen später, fuhr er wieder zum Krabbenfischen hinaus, aber dass er so eingeschränkt war, frustrierte ihn. »Ich krieg das hin«, sagte Bob. »Nur bin ich viel langsamer, als ich mal war. Wir fangen mehr, wenn wir zu zweit sind, das heißt, du hörst mit der Schule auf. Ich meine nicht für immer, aber gerade verdiene ich nicht genug.« Mein Arm ist so lahm, ich kann kaum die Netze einbringen. Mir steht das Wasser schon nach 2 Runden bis zum Bauch. Wenn ich einen einzigen Korb voll bekomme, ist es ein guter Tag. Das war es mit der Schule. Seine Ma nahm eine Stelle als Zimmermädchen im Metropolhotel unten am Meer an und sie machte extra Schichten im Waschhaus in Broughton. Sie waren immer knapp dran mit Geld. Selbst damals, als es noch reichlich Krabben gab und die Geldscheinbündel vom Händler Pops Manteltaschen auf dem Nachhauseweg ausbeulten. Im Allgemeinen war es schwer herauszukriegen, was in Grandpas Kopf vorging, wenn sie draußen im Wasser waren. Sie sprachen kaum je über etwas anderes als das, was gerade zu tun war. Entweder wurden knappe Anweisungen in den Wind geplafft oder es gab sinnlose Klagen über die dürftige Ausbeute. Oder sie stritten darüber, warum die althergebrachte Art, Dinge zu tun, nicht in Frage gestellt werden durfte. Warum zum Beispiel weigerte sich Pop, Handschuhe zu tragen, wodurch seine Finger oft zu bluten begannen, wenn er den Fang sortierte. Und warum bei Regen nicht einen Regenhut aufsetzen, damit ihm das Wasser nicht in die Ohren lief. Einfach, weil er es noch nie gemacht hatte, war keine taugliche Erklärung. All der Zank fand sein Ende, indem Pop ihn anfuhr. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du den Unterschied zwischen Nachhaken und Quengeln lernst, Junge. Und er sagte, warum musst du immer so verdammt viel nachdenken? So viel zu dem Buch.
Richtig,
eine unbedingte
richtig schön.
Empfehlung.
Ich freue mich sehr drauf und darf ich wieder sagen, was ja. ich hören will? Ich finde, jetzt, wo wir einen Regisseur hatten, sollten wir zur Schauspielerin kommen.
Okay. Und zu der Schriftstellerin Katie Kitamura, die wurde 1979 in Kalifornien geboren, arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturkritikerin, unter anderem für die New York Times und den Guardian, also da sehr renommiert. Und auf Deutsch sind von ihr schon Romane erschienen, nämlich Trennung 2017 und Intimitäten 2022. Und ihr neuestes Buch Die Probe wurde von Henning Ahrens übersetzt. Und worum geht's da? Es geht um die Beziehung zwischen einer Ich-Erzählerin und einem jungen Mann. Und die Ich-Erzählerin ist erfolgreiche Schauspielerin. Sie hat so ein bisschen so, man könnte sagen, alle Boxen sind abgehakt irgendwie. Also sie hat im Theater Erfolg gehabt, sie hat im Film Erfolg gehabt, sie hat eine Wohnung in New York, sie hat einen Schriftsteller-Ehemann, mit dem die Ehe eigentlich ganz gut läuft. Sie haben Freunde, einen Freundeskreis, ne, so. Das ist die eine Seite und dann kommt Xavier, der ist ein junger, aufstrebender Mann und tritt im Buch, da kann ich auch nicht zu viel verraten, aber der tritt in verschiedenen Rollen auf. Aber erstmal ist er ein junger Mann, der zu ihr kommt im ersten Teil des Buches und sagt, du bist doch meine Mutter. Also es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen strange.
Damit
also,
habe ich jetzt nicht
das hat er sich, ja, das kann ich mir vorstellen. Also und sie auch nicht. Sie sitzt auch da und denkt sich, was? Und sie hatte halt mal irgendwie in einem Interview quasi was erzählt über ein Kind, was sie nicht bekommen hat. Und er hat das so interpretiert, dass sie das Kind weggegeben hat und hat dann irgendwie in seinem Kopf das so zusammengesetzt, dass sie jetzt seine Mutter ist. So, ne? Das, der taucht also bei der Probe auf. Aber gut, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Das Buch ist unterteilt, wie gesagt, in zwei Teile. Im ersten Teil werden wir erstmal so etabliert im Leben der Ich-Erzählerin. Sie probt gerade am Theater eine neue Rolle an. Sie hat, wie gesagt, diesen liebevollen Ehemann und sie arbeitet da mit der Regisseurin zusammen, hat jüngere Schauspielerinnen, die auch in dem Stück mitspielen, die so zu ihr hochgucken. Wir kommen so ein bisschen in diesen Kopf rein und sehen, was bedeutet das, wenn man eben so eine arrivierte Schauspielerin ist, die jetzt gerade so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen festhängt, aber jetzt auch nicht zu krass und irgendwie so in ihrem Leben ganz gut eigentlich dasteht. So. Und dann kommt eben dieser Xavier und sagt, du bist meine Mutter und sie fühlt sich von dem irgendwie so ein bisschen provoziert. Diese Geschichte mit der Mutter, das ist nicht das, worum es in diesem Buch geht. Also das ist es nie, also es ist jetzt nicht so eine Geschichte, wo sie dann da deswegen so krass unter Druck gerät oder so, sondern sie sagt dem relativ schnell, das ist doch absoluter Blödsinn. Das Problem ist nur, der verschwindet nicht. Der wird dann der Assistent der Regisseurin und plötzlich ist er immer da und bringt ihr irgendwie Kaffee und irgendwie ist das so ein bisschen so ein irritierender Faktor plötzlich in ihrem Leben. Der da irgendwie immer rumschwirrt, so. Und dann bricht das Buch einfach ab und sagt so, jetzt ist der zweite Teil. Und der zweite Teil fängt auch nochmal wo komplett anderes an, auf eine gewisse Weise. Und zwar haben wir jetzt drei Figuren, Ehemann, Ich-Erzählerin und Xavier, während im ersten Teil die Ich-Erzählerin eben wirklich im Fokus stand und der Xavier so von außen dazukommt und der Ehemann nun mal erwähnt wird, spielt jetzt die Ehe der Ich-Erzählerin eine Riesenrolle. Das heißt, der Ehemann hat auch eine viel größere Rolle und Xavier kommt auch nochmal in einer komplett veränderten Konstellation als auch eine andere Figur sozusagen. Auch das will ich nicht vorwegnehmen in diese Konstellation. Das heißt, das ist so, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Spielerische, ne, am Schauspiel. Jeder kann auch eine andere Rolle nehmen und diese Vorstellung hat sie versucht in dem Buch umzusetzen, indem sie die Geschichte einmal so erzählt und dann alle Figuren nochmal neu durchmischt und auch wirklich denen andere Rollen auch gibt, eine andere Biografie ein bisschen ein Stück weit mitgibt, wobei die Schauspielerin bleibt die Schauspielerin, es geht vor allem um Xavier, und dann das Ganze nochmal sich anguckt.
Sehr interessant auch, dass die Einzige, die berufsmäßig in Rollen schlüpft, ihren Platz behält im Buch, während die anderen so ein bisschen verrückt werden, also im Sinne...
Genau, ne, genau, vor allem, also genau, vor allem der Xavier. Und man bleibt natürlich auch durch ihren Kopf sozusagen in diese Ich-Perspektive ist schon konsistent. Also man hat irgendwie einerseits das Gefühl, okay, mir wird das jetzt durch eine Figur erzählt, aber durch diese Konstellation wird halt alles nochmal komplett neu geändert, ne? Genau.
Gelingt das? Wie findest du das Buch?
Das sage ich dir gleich, aber lass uns kurz eine Stelle vorlesen und dann sage ich dir das. Seite 60. Ich blätter mal, ich finde ja dieses Buch total schön und natürlich habe ich das als allererstes gelesen, weil Schauspielbuch.
Ich dachte mir schon.
Ne? jetzt muss ich nur mal kurz gucken, die letzte Zeit, er setzte sich, ich setzte mich, wir frühstückten. Es geht um die Ehe der beiden. Als wir die Teller abräumten und die Kaffeetassen in die Spüle leerten, legte Thomas mir eine Hand auf den Arm. Er drückte so fest zu, dass ich in meinem Tun innehielt und mich verdutzt zu ihm umwandte. Dann schlug er vor, dies beizubehalten, es täglich so zu halten. Er sagte das mit Nachdruck. Ich begriff also, es war ihm ein Anliegen und meine Reaktion wäre wichtig. Ich willigte ein, obgleich ich mich, wie ich annehme, innerlich dagegen sträubte, weil es mir wie eine Forderung erschien, weil ich wenig Neigung dazu verspürte. Ich ging davon aus, die Sache würde sich von selbst erledigen. Nur war das nicht der Fall. Wir hielten eine Woche daran fest, dann einen Monat und danach so lange, dass es zur Gewohnheit und Routine wurde. Und durch diesen simplen Akt der Häuslichkeit bekannte ich mich wieder zu meiner Ehe. Es war banal, sogar spießig, die Kaffeetassen, das alberne Gebäck. Aber genau das war entscheidend. Die Rückkehr zu einem alltäglichen Dasein, das Geborgenheit und Gewissheiten bietet, lässt sich leicht verächtlich machen und abtun. Durch diese Alltagsrituale band ich mich von neuem an die Ehe, in all ihrer Banalität, jedenfalls eine Zeit lang. Das heißt, man hat hier sehr schöne Beschreibung, finde ich, von Zusammenleben und auch sehr präzise Beobachtung dieser Ich-Erzählerin.
Ja, auch so klare Gefühle.
Genau.
Also da erzählt eine, die genau weiß, was in ihr vorgeht. Ich kenne das oft, dass Bücher auch so sehr verhandeln und so sind wie, oh, ich weiß gerade gar nicht, was in mir los ist. Und
ja, das Schwammige so.
Das Schwammige.
Genau.
Und manchmal sehne ich mich nach dieser Klarheit. Ich spüre direkt, das mag ich eigentlich nicht. Ich weiß auch warum, weil es setzt mich unter Druck und ich mache es dann trotzdem. Und das ist alles sehr klar und schön formuliert und auch spannend und gut gearbeitet. Weil dieser kleine Minisatz am Ende natürlich sofort alles ins Wanken bringt.
Genau, und das passt auch zu der Erzählerin, weil diese Erzählerin ist halt eine Frau und das ist mir auch aufgefallen, dass man das auch nicht so oft liest. Eine Frau in der Mitte ihres Lebens, die eine gewisse Resilienz irgendwie hat, die einfach so für sich steht, die, wenn sie mit irgendwas angeworfen wird, und da passieren schon einige Sachen ihr auch, mit denen sie umgehen muss, aber sie wird dann nicht von allem sofort so rausgeworfen, weißt du, was ich meine? Sondern sie muss damit halt umgehen,
ja,
und geht damit um.
Sie steht mit beiden Beinen.
Genau, und hat dann auch einen Blick und eine Lösung oder versucht eine Lösung. Für mich ist es allerdings so, dass die zweite Hälfte einfach so viel besser ist als die erste. Nicht mal unbedingt sprachlich, sondern von dem, was passiert. Und dadurch, dass das Buch sehr dünn ist, es hat ja irgendwie 175 Seiten oder sowas, hätte ich mir halt total gewünscht, sie hätte einfach aus der zweiten Hälfte das komplette Buch gemacht. Weil ich sag mal, diese Spielerei mit diesem Rollentauschen und so, ich finde, das ist nicht extrem originell. Also weißt du, so Schauspielerei, ja, wir schlüpfen alle in Rollen, wir spielen uns auch alle gegenseitig Rollen vor. Da gibt's schon so Motive, die dann wieder aufgegriffen werden und so. Aber im Prinzip ist das, was an dieser Konstellation Server, Thomas und diese Ich-Erzählerin interessant ist, was wirklich interessant ist, was wirklich in die Tiefe geht, passiert in dem zweiten Teil. Und der erste wirkt ein bisschen wie so ein Vorlauf irgendwie.
Wie eine Probe.
Wie eine Probe für das Eigentliche, ja.
Ich finde aber gut, dass du das sagst, weil ich finde manchmal wichtig, Leuten auch den Hinweis zu geben, haltet mal durch.
Ja, voll. Und das ist auch insofern nicht ganz so schwer, weil es trotzdem halt gut geschrieben ist, ne?
Ja.
Weil man trotzdem sozusagen Spaß haben kann. Aber der zweite Teil wird nochmal wesentlich besser. So kann man es auch positiv beschreiben.
Und wir hatten jetzt nach dem Krabbenfischer und dem Regisseur, hatten wir die Schauspielerin und den Schriftsteller und diesen Dritten im Bunde, den vermeintlichen Sohn. Und jetzt, habe ich mir nämlich gemerkt, kommt noch eine Journalistin mit einem Goldbarren. Was hat es denn damit auf sich?
Ich sag's dir, das ist leider nicht so gut. Aber gut, wir fangen mal wieder mit der Autorin an, Natasha Brown. Sie arbeitete nach ihrem Mathematikstudium an der Universität Cambridge 10 Jahre lang im Londoner Finanzsektor. Den Satz habe ich jetzt so komisch ausgesprochen, dass man, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen ist. Also sie hat an Cambridge studiert und dann hat sie 10 Jahre im Londoner Finanzsektor gearbeitet.
Ja.
Ein richtiger Trick, ne? Den Satz einfach mal in zwei aufteilen. So, und dann hat sie den Roman Zusammenkunft geschrieben. Und das war eins der erfolgreichsten literarischen Debüts in England in den letzten Jahren. Das ist tatsächlich auch übersetzt worden, aber hier, sage ich mal, auf einer kleineren Flamme, auch bei einem kleineren Verlag, als es in England eben der Fall war. Da hat sie alle möglichen Preise damit abgeräumt. Und dann war eben auch das Ding so, dass die Erwartungen ziemlich groß waren an ihr zweites Buch. So. Und der ist jetzt erschienen, der Nachfolger, von allgemeiner Gültigkeit, für den Booker-Preis gleich nominiert. Das ist ja keine schlechte Bilanz. Da können wir quasi zu Caleb Erdmann, wenn wir wollen, den Bogen ziehen.
Oh, schöner Querverweis,
Und die Übersetzung ist von Eva Bonnet, von der ich ja sowieso die Übersetzung immer total toll finde. Und der ich auch gerne dann folge, weil viele Bücher, die ich mag, von ihr übersetzt sind. Und genau, worum geht's? Eine Gruppe junger, radikaler Aktivisten besetzt das Landgut eines Investmentbankers. in der Nähe von London. Und dann bricht unter den Aktivisten Streit aus und einer schlägt dem anderen mit dem Goldbarren, der da rumliegt, in dem Haus des Investmentbankers auf den Kopf.
Man kennt das.
Man kennt das. In London hört die mittellose Journalistin Hannah von diesem Thema und sieht darin halt ihre große Chance, doch nochmal Karriere zu machen. Also die ist so, die kommt halt nicht aus der Oberschicht, die hat nicht mehr viel Kohle, die kann sich das Leben in London nicht mehr wirklich leisten und die macht halt so, weißt du, da mal eine Rezension, da mal was, aber eigentlich gibt es kaum Geld dafür und sie hat schon angefangen, jetzt in so einem Laden zu jobben und dann gibt es die Gelegenheit auf diese Story und sie hat so das Gefühl, so, das ist eigentlich eine große Story, wenn ich das richtig aufschreibe, dann könnte ich nochmal richtig Karriere machen, dann bin ich vielleicht der Shootingstar des Journalismus und so, ne? So, das Buch ist ganz interessant aufgebaut, im ersten Teil nämlich lesen wir komplett die Reportage, die sie geschrieben hat. Das heißt, wir haben nicht diese Figur Hannah oder so, sondern wir lesen wirklich die Reportage, wir lernen diese ganzen Aktivisten kennen, die Zusammenhänge, den Investmentbanker und so weiter. Dann im zweiten Teil sind wir bei so einem Abendessen dabei. Das Buch ist ein bisschen gesprungen, die Reportage ist erschienen und Hannah hat ihren sozialen Status aufgewertet. Und dadurch wollen ihre alten Freunde, mit denen sie studiert hat und mit denen sie sonst so zusammen war, wollen wieder was mit ihr zu tun haben, weil das sind ganz schöne Karrieristen, die aber auch aus der Oberschicht kommen und die sie quasi haben fallen gelassen haben, als sie zu unerfolgreich wurde. Also ein sehr unsympathischer Haufen, der sich dann da trifft zum Abendessen. Die will sie jetzt natürlich auch beeindrucken, diese Freunde. Und dann erfahren wir so ein bisschen was über ihr Leben und über ihr sozusagen Status und über ihren, ja, wie das einfach so ist als mittellose Frau aus nicht der hohen Klasse in diesem britischen, immer noch stark klassengeprägten und klassistisch denkenden System, ne? Dann sind wir bei diesem Abendessen dabei. Dann in einem dritten Teil erfahren wir, was Hannahs Reportage im Leben eines der Protagonisten, nämlich des Investmentbankers, angerichtet hat. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich in seiner Perspektive und wir sehen, wie er versucht, sich gegen diesen Artikel zu wehren, wo er nicht so ganz gut wegkommt. Und wo sich die Leute zum Beispiel fragen, warum der so, ja, warum der Goldbarren zu Hause liegen hat. Und dann in den letzten zwei Teilen landen wir auf einem Literaturfestival und lernen noch eine Figur kennen, die auch in der Reportage eine Rolle spielt, aber nicht so eine große. Das ist eine Kulturjournalistin, die sich so sehr, sagen wir mal so, die so mit dem Kampf gegen Woke so sehr en vogue geworden ist, wenn man das so sagen will. Und die da halt ein großes Publikum hat, dass sie immer so Kolumnen schreibt wie, ja, früher war es doch besser und jetzt sollen sie sich mal nicht so haben. Und genau, so die Art. Und die ist auf einem Literaturfestival und wir gehen in ihre Perspektive. Du siehst, Lynn, wir haben hier unfassbar viel Wechseln der Perspektiven. Wir haben viele Zeitgenossen.
Stimmt. Entschuldige, wenn ich dir reingrätsche, aber das Buch ist total dünn dafür, dass du mir jetzt von 5 Teilen erzählt hast,
ganz
wenn ich
genau.
richtig mitgezählt habe.
Ist so. Es, wir
150
haben,
Seiten.
Ja.
Das sind ja 95. Nee, ich höre jetzt auf zu rechnen.
Aber es ist. Jeder kriegt nur so seinen Teil.
Ja, und es sind tatsächlich nur so 30 Seiten pro Perspektive.
Ja. Also ja, genau, je nach, das ist so ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt, aber mehr gibt es auf jeden Fall für keinen, könnte man so sagen. Und man hat ja gleichzeitig viele zeitgenössische Themen noch drin, neben den Perspektivwechseln. Aktivismus, Klassismus, Sexismus, britische Medienlandschaft, Abstiegsängste, Hochfinanz. Und ich würde sagen, wir hatten beim Buchpreis darüber gesprochen, dass viele Romane den irgendwie so am Puls der Zeit sind, ne? Dass sie viele zeitgenössische Themen verhandeln. Und ich würde sagen, das ist hier auch so. Das heißt, dieses Buch lässt sich gut nominieren, wenn man das möchte, aufgrund der Themen. Ich muss aber sagen, literarisch ist das für mich einfach eine riesengroße Enttäuschung, weil, kennst du das, dass Literatur, also diesen Anspruch, dass Literatur irgendwas anderes sein muss als Instagram, was anderes sein muss als ein Zeitungsartikel, was anderes sein muss als ein Podcastgespräch. Es ist irgendwie so, du hast in dem Buch das Gefühl, es ist alles Mögliche reingegossen, aber alles in der Sprache, die in den Medien stattfindet. Und es hat nicht eine literarische Verwandlung, die dazu führt, dass du neu darüber nachdenken könntest, sondern diese Figuren reden teilweise in so unfassbaren Plattitüden und sozusagen vertreten, also sind manchmal wie so Sprachrohre für verschiedene Positionen in Debatten auf X oder sonst wo. Also wir haben hier die Sprache der Zeitung, des Internets, aber es gibt nicht diese genuin eigene Sprache, mit diesen Themen umzugehen. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht auf Seite 83 im Buch. ist natürlich sehr wichtig, weil alle jetzt wahrscheinlich das Buch schon bereit haben, um mitzulesen. Ne?
Ja.
Es hat so ein bisschen süß, so diese Ansage wie im Seminar ist es so ein bisschen. Ne? So, da erzählt dann eine dieser unsympathischen Figuren bei diesem Abendessen, von dem ich schon gesprochen hatte, der Henna und dann einer von diesen Freunden, das ist auch so ein Kulturjournalist natürlich, sagt dann, tja dann, Martin stemmte sich in die Höhe. Ich muss zugeben, ich habe schon ein paar Mal darüber geschrieben. Ich finde, es ist gar nicht so schlecht. Immerhin erzeugt es eine Art Gemeinschaftsgefühl im Land. Es erinnert uns an die Zeit, als wir abends nur 5 Programme zur Auswahl hatten und alle das Gleiche geschaut haben. Als das Kabelfernsehen und das Internet den Medienkonsum noch nicht in Fragmente zerlegt und den Einzelnen in seine Bubble eingeschlossen hatten. Ich halte das für etwas Gutes. Es ist genau die Form von Einheit, wie wir sie als Land jetzt brauchen. Und ich finde, das ist einfach eine Stanze nach der nächsten. Du hast auch überhaupt keine Ahnung, wie das jetzt zu einer Figur passt, was das über den aussagt. Natürlich kannst du das mal machen, aber alle Figuren reden halt so.
Ja.
Und dadurch wird dir, also ne, es wird nicht genutzt, um eine Figur zu karikieren oder sowas, sondern alle Figuren reden so, das ganze Buch ist so. Und
ja.
man merkt quasi die Stoßrichtung, man merkt den Angriff, auf um was es geht, aber es wird halt nichts Klügeres entgegengesetzt. Und das mache ich dem Buch so ein bisschen zu Vorwurf, weil ich finde, einfach nur das zu wiederholen, und um sozusagen deutlich zu machen, die sind alle dumm, die reden alle scheiße, das reicht, finde ich, nicht. Dann kannst du auch eine Polemik schreiben, eine Kolumne oder sowas in der Zeitung. Aber als literarisches Buch ist doch eigentlich immer die Frage zu verstehen, zu versuchen, warum reden wir so? Warum ist es uns so wichtig? Oder warum verfallen dem so viele Menschen? Warum hat sich die Sprache so verändert? Oder was macht das mit den Figuren? Weißt du, irgendwo möchte ich durch Literatur was anderes kriegen.
Ja, das verstehe ich. Und das erinnert mich ein bisschen an deine Kritik an dem Roman von Sally Rooney von vor ein paar Monaten. Da hattest du gemeint, es geht um viele wichtige Themen, aber die Figuren sind so ein bisschen holzschnittartig und verhandeln das einfach so mit, ohne dass es irgendwie so richtig tief eingesickert wäre. Und ich glaube, es liegt hier ein anderer Fall vor, korrigiere mich gerne, aber was ich so von außen manchmal beobachte, gerade wenn erste Romane so erfolgreich sind, dass die Autorinnen und Autoren unter einen unheimlichen Druck geraten, jetzt richtig nachzuliefern und sich dann einfach verheben. Und ich glaube, würde mit dieser Plot, den du mir gerade gesagt hast, mit seinem Aufbau gepitcht werden, würde ich quasi sagen, um Gottes Willen, alles raus, Fokus, und das nächste Buch dann guckt sich dann was anderes an, damit das nicht so, also damit das irgendwie gelingen kann.
Ja, und du merkst es ja, das, was du gesagt hast, merkst du auch am Plot eigentlich, ne? Weil wenn du das so erzählst, dann kannst du, es ist ja auch total schwierig, wenn du jeder Figur irgendwie nur so ein paar Seiten gibst, da wirklich reinzugehen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen wie so eine Abkürzung. Du musst dich nicht wirklich auf alles einlassen, was du erzählst, sondern du sagst, so, jetzt schreibe ich mal ein bisschen was im Stil einer literarischen Reportage oder einer Zeitungsreportage. Jetzt schreibe ich mal was aus dem Kopf von so einem Investmentdenker. Und du kennst es ja vielleicht, wenn man den Text anfängt, dann hat man immer noch 1000 Ideen. Und wenn man aber wirklich reinsteigen will, dann muss man halt und bei einer Figur bleiben will, dann musst du irgendwann dir wirklich die Fragen stellen, okay, was ist eigentlich mit dieser Figur? Wenn du aber nur 20 Seiten über die Figur schreibst, ja, dann kannst du einfach so viel reinballern, dass die ganze Zeit total viel passiert, aber du musst gar nicht so tief die Figur verstehen, weil die ist ja eh gleich wieder raus so, und dann taucht die halt dann nochmal irgendwo anders raus.
Ja, und wie schwierig das dann auch ist im Umkehrschluss, wenn du dann so tief reingehst für nur 20 Seiten und dann schaffst du es tatsächlich auf der Kürze der Zeit, tatsächlich was zu machen, kann ja auch sein. Wie viel Arbeit das dann ist, wie ähnlich wie bei so einem Eisberg, weißt du? Wenn du wirklich nur so eine mini kleine Spitze hast, aber unten so viel passieren muss, dass das klappt, dann merkt man ja auch noch mal mehr, wie leicht man sich da verrennen kann in diesem System, dass man sich so wenig Raum gibt.
Und ich glaube, Kitamura und Natasha Brown sind beides Beispiele dafür, dass es halt manchmal diese formalen Spielereien, dass die halt nur funktionieren, wenn dann alles da drin extremst gut gearbeitet ist, ne? Und fast sogar, würde ich sagen, fast sogar noch genauer gearbeitet werden muss, weil das immer so ein bisschen auch so eine Abkürzung ist halt.
Und da wieder muss ich an Thomas Mann denken, der 1000 Seiten handschriftlich Buddenbrooks schreibt und der Verleger sagt, da muss was raus, wir müssen uns da konzentrieren, aber wie eben doch auch. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, aber es gibt eine Form von Reduktion, die nicht in der Essenz mündet. Und mir scheint hier sehr viel
voll
davon verloren gegangen zu sein.
Ja, ja. Damit hören wir auf. damit hören wir mit dem Buggepreis auf und gucken dann mal, wer gewinnt.
Ja, vielen Dank, dass du die mitgebracht hast und für deine klaren Einschätzungen, Worte.
Was vom Tage
übrig blieb. Josef, ich möchte mich heute mit dir gemeinsam an Jurek Becker erinnern, und zwar anhand seines ersten und seines letzten Romans. Jurek Becker hätte nächste Woche am 30. September seinen nächsten Geburtstag gefeiert, wenn er eben nicht im März 1997 mit knapp 60 Jahren an Krebs verstorben wäre. Ich habe seinen letzten Roman Amanda Herzlos, der ist 1992 erschienen, in meiner Jugend verschlungen. Ein Roman, in dem die Geschichte einer Frau über ihre drei Liebhaber erzählt wird. Also auch hier drei verschiedene Stimmen, die Auskunft geben über diese Frau, die sie geliebt haben. Die titelgebende Amanda will nämlich ausreisen aus der DDR und die Prüfung beginnt. Das Ganze findet ganz kurz vor dem Mauerfall statt, aber das kann ja keiner wissen. Und wie immer liest man hier auch diese, ja, Jurek Becker eigene Komik und Ironie mit. Warum finde ich dieses Buch wichtig? Nicht mal 10 Jahre sind nach dem Mauerfall vergangen, bevor Becker starb, und es war das politische System, also die DDR, in dem er einen Großteil seines Lebens verbrachte. Becker lebte nach 1945 in Ostberlin, war Mitglied der SED, studierte bis 1960 Philosophie an der Humboldt-Universität, wurde dann aus disziplinarischen Gründen vom Studium ausgeschlossen. Als ich zuerst gelesen habe, dass er ausgeschlossen wurde, dachte ich kurz, es hing auch mit dem Aktivismus zusammen, dem politischen, für den er dann ja auch noch bekannt geworden ist. Aber tatsächlich war wohl die offizielle Begründung, dass er sich einfach aufgeführt hat wie Sau, so zu spät kommen und so weiter. Sachen, die heute, glaube ich, nicht mehr so denkbar wären. Also nicht das zu machen, sondern dass man dafür ernsthafte Schwierigkeiten bekommt. Er ist dann an die Filmhochschule Babelsberg gegangen und hat sich, wie gesagt, in den Folgejahren politisch sehr engagiert, zum Beispiel auch gegen die Ausbürgerung Biermanns eingesetzt. 1962 war er festangestellter Drehbuchautor bei der DEFA und schrieb einige Fernsehspiele und Drehbücher. Und 1968 ist dann sein Drehbuch, halt dich fest, mit dem Titel Jakob der Lügner, abgelehnt worden. Und deswegen hat er es zu seinem ersten Roman umgearbeitet. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, weil ich mit dem letzten Roman angefangen habe. Jetzt sind wir bei seinem ersten, das eben eigentlich als Drehbuch ausgearbeitet war. Der Roman erschien dann 69, war ein ganz, ganz großer Erfolg und wurde 74 doch noch verfilmt. Und was dich als Filmliebhaber vielleicht interessiert oder was du vielleicht sogar schon wusstest, die Verfilmung dieses Buches ist die einzige DDR-Produktion, die jemals für einen Oscar nominiert wurde. Nominiert, wohlgemerkt. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Als bester ausländischer Film. In diesem Buch, Jakob der Lügner, kennst du das eigentlich?
Ja, aber nur, also ich kenne nur den Plot.
Ja, da geht es um einen anonymen Ich-Erzähler, der eines der Ghettos der Nazis überlebt hat und nun im Jahre 1967 berichtend seine Vergangenheit zu bewältigen sucht. Also er recherchiert dazu die Geschichte eines Freundes, Jakob Heim, und reichert das Ganze mit den eigenen Erinnerungen an und versucht die Lücken, die sich trotzdem nach der Recherche noch ergeben, diese schrecklichen Jahre literarisch irgendwie auszufüllen. Und auch hier in diesem Buch begegnen wir also einem System kurz vor der Auflösung, ne? Also System ist jetzt ein euphemistischer Begriff, aber wir befinden uns hier in den letzten Jahren der jüdischen Bewohner des Ghettos vor seiner Räumung. Dieser Roman führt mich jetzt auch zum Ende dieser kleinen Erinnerung in die Kindheit des Autors. Er ist 1937 in Polen geboren und mit den Eltern ins Ghetto seiner Geburtsstadt Lodz deportiert worden, als er gerade mal 2 Jahre alt war, und wurde dann 1944 mit seiner Mutter nach Ravensbrück und dann nach Sachsenhausen deportiert, wo er bis zu seiner bis zur Befreiung durch die Rote Armee 1945 inhaftiert war. Also der war bei seiner Befreiung halt irgendwie 8 oder so. Das finde ich so furchtbar. Und auch hier sieht man wieder, dass diese Befreiung zwar ein großes Glück gewesen ist, die Befreiung der Inhaftierten, aber nicht irgendwie bedeutet hat, dass der Schrecken abrupt aufhört. Die Mutter ist dann an den Folgen der Unterernährung relativ wenig später gestorben, also konnte das quasi auch dennoch nicht überleben. Und mehr als 20 Mitglieder der Familie waren einfach tot nach diesen Ereignissen. Mit dem Vater aber konnte er wieder vereint werden und nach Ost-Berlin ziehen. Und da sind wir ja jetzt quasi vorhin eingestiegen. Die einzige weitere Überlebende der Familie ist übrigens eine Tante gewesen, die in die USA geflüchtet war. Ja, Jurek Becker hat zahlreiche weitere Bücher geschrieben, wurde mit vielen, vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Adolf-Grimme-Preis in Gold und dem Bundesverdienstkreuz. Das war mir gar nicht klar. Und ich möchte mit dir deswegen heute nicht nur auf Jurek Becker anstoßen, sondern auch auf den Antifaschismus. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Josef.
Ja, dir auch, Lynn.
Bis bald.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.